Ja, ich möchte auch alle herzlich willkommen heißen. Ich möchte euch heute am Anfang über Erwin aus Selb erzählen. Dieser 70-jährige Rentner hat am 13. April 2016 beim Lotto 6 Richtige plus Superzahl getippt. Ein Jackpot von ungefähr 8,9 Millionen Euro. Er war sicher, dass er gewonnen hat, lag im Bett und träumte bereits vom Leben als Millionär. Am nächsten Morgen kam der Riesenschock. Sein Schein war 31 Minuten zu spät abgegeben worden. Erst um 18.31 Uhr, obwohl die Frist bei 18 Uhr war. Und der ganze Jackpot, die ganzen 8,9 Millionen sind einfach weitergezogen. Und er hat nichts gewonnen. 31 Minuten, das war ein Schock für ihn. Er war im Fernsehen und wurde interviewt. Ich möchte nicht Lotto gutheißen. Ich möchte sagen, dass es Möglichkeiten gibt, die man um 31 Minuten oder um ein paar Sekunden einfach verpassen kann. Ich glaube, viel schlimmer ist es, wenn man die Rettung Christi verpasst. Wobei sie so nah ist, wobei sie einem so nah ist. Ich möchte heute mit uns im Römerbrief den Text anschauen, denn ich bin der Meinung, dass der Mensch zu der göttlichen Rettung nichts beitragen kann, aber er muss sich darum entscheiden und Gott darum bitten. Es ist ähnlich wie bei einer Autopanne vielleicht. Du stehst an der Autobahn, Auto ist kaputt. Ich weiß nicht, ob du ein Fachmann bist oder nicht. Ich bin überhaupt kein Fachmann. Ich würde das Auto ansehen und sagen, okay, was soll ich machen? Nichts. Und das Einzige, wo meine Verantwortung liegt, ist, mein Handy zu nehmen und, ja, ich sage jetzt mal, ADAC einzurufen wahrscheinlich und zu sagen, komm. Und ähnlich ist das im Leben eines Menschen. Wir haben die Verantwortung, Gott anzurufen. Heute geht es darum. Ich möchte uns kurz den Hintergrund erklären von dem Text, zu dem wir gleich kommen. Römer 1 bis 3 zeigt uns, dass kein Mensch gerecht ist. Also wenn du dich mit Römer ein bisschen auskennst und ich bitte euch, liest euch diesen Brief durch. Es ist ein sehr, sehr wichtiger und wunderbarer Brief. Kein Mensch ist gerecht, sagt Paulus. Alle sind von Gott getrennt. Doch dann mitten in der Finsternis ein Lichtstrahl, die Gnade Gottes rettet. Nicht Leistung, nicht Herkunft und nicht irgendwie, was du mitbringen kannst. Nur der Glaube zählt. Dann Kapitel 4 bis 5 wird klar, wie bei Abraham beginnt alles mit Vertrauen. Also schon im Alten Testament, bevor das Gesetz kam, bevor es sowas gab, sagt die Bibel, Glaube und Vertrauen, so kommst du zu Gott. Henoch wird entrückt, nicht weil er Leistung mitbrachte, sondern wir lesen, weil er geglaubt hat. Jesus starb für uns, als wir noch Feinde waren, und das ist wahre Liebe. Und diese Liebe beginnt oder bringt Frieden mit Gott. Aber wir merken, dieses Leben mit Gott in dieser Liebe, das ist kein Spaziergang. Das ist nicht einfach. Und das ist Kapitel 8 bis 6 bis 8. Da geht es um den Kampf mit der Sünde, um Zweifel. Es geht um Schuld, aber auch um Befreiung. Es gibt keine Verdammnis, wird gesagt. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Das sind so wunderbare Worte. Und dann kommen wir zum 9. Kapitel und da wird so eine bestimmte Spannung aufgebaut. Es wird gesagt, dass es eine gute Nachricht ist. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Und das ist die beste Nachricht, die es gibt. Aber dann die Frage, warum glauben dann die Juden, also Israel, warum glauben die nicht an Jesus, als er da war? Hat Gott das nicht irgendwie deutlich dargestellt vielleicht? Haben sich die Israeliten nicht genug angestrengt? Sie sind Gott doch so nah gewesen. Ist das nicht unfair, dass die heidnischen Völker, die nichts mit Gott zu tun hatten, an Gott glauben dürfen und Gott erkannt haben, aber die Israeliten, die sich so angestrengt haben, die so viel hatten, die das Ziel vor Augen fast schon hatten, dass sie das Ziel irgendwie verfehlt haben? Und Paulus bringt oder ringt um dieses Volk und bringt einen bestimmten Text, den wir in Römer 9 ab Vers 30 lesen. Und dort lesen wir, ich hoffe, das ist nicht klein. Paulus schreibt, was wollen wir hierzu sagen? Die Heiden, die nicht der Gerechtigkeit nachjagen, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber, das dem Gesetz der Gerechtigkeit nachjagte, hat das Gesetz nicht erkannt. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus Glauben suchte, sondern als komme sie aus Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels der Ärgernis. Und wer an ihn glaubt, nochmal, wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schande werden. Paulus sagt, dass die Heiden nie nach Gott gesucht haben. Sie haben ja nicht das Gesetz Mose gehabt. Ja? Das haben sie jetzt durch den Glauben erlangt. Und das sagt Paulus auch in Kapitel 3 bis 4 die ganze Zeit. Gott spricht einen gerecht, wenn er glaubt, weil man sich an Jesus geklammert hat und Jesus vertraut hat. Ich habe vor kurzem so einen Ausschnitt aus so einer Rettungsaktion der Feuerwehr gesehen. Das Feuer überraschte in der Nacht so ein Hochhaus und es loderte so. Die Feuerwehr fuhr eine Riesenleiter nach oben und man konnte von der Seite sehen, dass der Feuerwehr irgendwie so zuwinkt. Und erstmal konnte man nicht sehen, wer, und da geht so eine ältere Frau raus, so eine kleine, zierliche alte Oma in einem Nachtanzug, also weil sie gerade nachts überrascht wurde. Und er sagt ihr, komm! Und sie klammert sich an so sein Hals und er packt sie, weil sie auch vielleicht nicht viel wog oder so, er packt sie und fährt mit ihr nach unten. Und mir ging Gänsehaut einfach durch diese Situation und im Hintergrund war Feuer. Und ich habe nur gedacht, ist das nicht ähnlich so? Das tut Jesus. Er ist der einzige Maßstab. Als Mensch und Gott hat er alles erfüllt. Und er kam und rettet die Menschen aus dem Feuer. Er sagt, komm. Aber die Hand ihm geben oder um seinen Hals sich werfen musst du. Und wenn wir daran glauben, dass seine Gerechtigkeit und nicht unsere ausreicht, spricht Gott uns gerecht. Und das haben die Heiden gesehen, gehört und sie haben es angenommen. So haben die Heiden Jesus angenommen. Doch die Israeliten, als sie diese Botschaft gehört haben, sie war anders. Sie haben sich gesagt, ja warte mal, das Gesetz, was wir hatten, das war doch gut. Ist das jetzt schlecht oder das kann doch nicht sein, das kam doch von Gott. Das Problem ist, dass sie das Gesetz nicht halten konnten, auch wenn es gut war. Sie konnten es nicht halten. Gott hat einen Maßstab gesetzt und sie lagen weit unter diesem Maßstab. Sie konnten es nicht halten. Und wir lesen hier, dass niemand dem Maßstab gerecht werden kann. Man kann sich nur das schenken lassen. Vielleicht könnt ihr euch an die Familie erinnern, die aus Lettland war, wo gesagt wurde, die Frau ist sehr, sehr krank und ihnen fehlen die finanziellen Mittel. Und dann haben viele von euch Geld einfach geschenkt. Sie hatten nicht die Zeit, das Geld zu holen. Sie hatten nicht die Möglichkeit, das Geld zu sammeln. Sie hatten keine Chance. Aber viele von euch haben gesagt, ich möchte es einfach schenken. Sie konnten sich das nicht erarbeiten. Das war ein Geschenk und die Familie hat es gerne mit Dankbarkeit angenommen. So ist das mit der Gerechtigkeit Gottes. Dir reicht nicht deine Lebenszeit, das zu erarbeiten. Du kannst nur leer zu Jesus kommen und dir das schenken lassen. Leider versuchen die Israeliten, sich das zu erarbeiten. Und Paulus schreibt, dass sie Jesus nicht annahmen. Es war für sie ein Stein, an dem sie sich gestoßen haben. Sie konnten nicht weiter. Sie haben gesagt, nee, das kann nicht sein. Und im Talmud, dem zentralen Werk der Juden, wird von Jesus gesagt, dass er für sie damals ein Verführer war. Er war ein Zauberer und ein falscher Lehrer. So haben sie die Juden ihn betrachtet. Ja, Jesus ist der Stein, an dem sich viele stoßen. Aber gleichzeitig ist das der Stein, auf den Gott seine Gemeinde baut. Wer sein Leben auf Jesus baut, auf sich ihn verlässt, er erfährt Rettung. Ich weiß nicht, wer von euch das hier kennt. Weiß jemand, wer das, was das ist? Das gibt es in Deutschland, Veit weiß es. Es gibt in Deutschland nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Gibt's? Oh, Wahnsinn, habe ich noch nicht gesehen. Aber es ist eine Notfallausfahrt. Das heißt, wenn meistens ein LKW oder ein Auto auch berg runterfährt und mit den Bremsen nicht mehr klarkommt, es nicht mehr schafft, dann darf dieses große Auto, weil es ja einfach tödlich enden kann, wenn man runterfährt und man hat so einen mehr als 7,5-Tonner und man hat keine Kontrolle mehr, dann darf man in diese Einfahrt einlenken. Und diese Einfahrt, also dieses karierte ist normal, aber das andere rote, das geht ein bisschen sogar höher, das ist ziemlich tief. Das besteht aus Asche, Sand und kleinen Steinchen. Also aus verschiedenen Sachen. Und wenn das LKW da reinfährt, dann versinkt es fast bis zu einem Meter. Es kommt auf jeden Fall zum Stehen. Es kommt zum Stehen, es kann nicht weiterfahren. Aber, und das ist wie gesagt etwas, was Menschen helfen kann, aber leider gibt es immer wieder Menschen, die das übersehen, das nicht kennen und sie lenken das ein und versinken mit ihrem Auto auch da. Also nicht komplett, sondern so gut bis zu einem Meter, weil die einfach denken, es ist einfach eine schöne Ausfahrt oder oh, was ist das? Sie wissen das nicht. Also es kann helfen, so eine Ausfahrt, aber so eine Ausfahrt kann auch manchen Schaden einfügen. Und ich habe gedacht, das ist doch ähnlich so wie mit Jesus auch. Er ist so eine Notfallausfahrt. Wenn du da einlenkst, wenn ein Mensch, der wirklich ohne Bremsen, ohne Kontrolle mit seinem Leben reinrast, dann kann er da einlenken und Jesus wird dir helfen. Aber es gibt Menschen, die auch zu Schaden an Jesus kommen, so wie ein Stolperstein, wie die Juden es waren, die einfach Schaden erleiden, aber Jesus nicht annehmen. Und darum geht's doch die ganze Zeit. Wo stehst du? Wie geht es dir dabei? Wer ist Jesus für dich? Ist er eine Notfallausfahrt? Ist er das für dich? Diese Frage war immer aktuell. Wer ist Jesus für dich? Jesus fragte das auch seine Jünger. Er sagte, was sagen die anderen? Da gab es verschiedene Antworten. Und keine Antwort war richtig. Aber Jesus hat sich gar nicht drum gekümmert, was die anderen erzählen. Er hat das einfach gefragt, seine Jünger. Und dann fragt er, was sagt ihr? Wer bin ich für euch? Und darum geht es die ganze Zeit. Es geht gar nicht darum, was die anderen sagen. Es geht darum, wer ist Jesus für dich? Es geht nicht darum, was jemand erzählt, sondern frag dich heute, wer ist Jesus für mich? Ich fand das interessant. Ich weiß nicht, ob ihr von diesem Mann gehört habt. Ich habe in dieser Woche ziemlich oft von ihm gehört. Es gibt den schlauesten Menschen allmählich auf der Welt. Man kennt ihn. Das ist der Jong-Hung Kim aus Südkorea. Ich hoffe, ich sage seinen Namen richtig. Sein IQ beträgt 276. Es ist unglaublich. Unglaublich. Also der Mann ist mega intelligent. Und das Interessante ist, er hat die Bibel gelesen und er ging ganz nüchtern an die Sache dran und jetzt argumentiert er mit Quantenphysik, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und er sagt, als ich die Bibel gelesen habe, dass Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins, dann sagt er, ich habe es so verstanden, dass Jesus sagt, ich bin Gott. Ich war so erstaunt, dass dieser Mann, dass Gott ihm das eröffnet hat. Ja, er ist schlau, das stimmt, aber nicht jeder erkennt das. Aber er liest das und er sagt, ich sehe, dass Jesus von sich behauptet, Gott zu sein. Und an dieser Aussage haben sich sehr viele gestoßen. Wie kann man das sagen? Leider haben die Juden Jesus nicht als ihren Messias damals angenommen. Wir lesen in Johannes 10, 30 bis 33, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wütend griefen die Juden wieder nach Stein, um ihn zu töten. Jesus aber sagte, in Gottes Auftrag habe ich viele gute Taten vollbracht. Für welche wollt ihr mich denn jetzt töten? Nicht wegen einer guten Tat sollst du sterben, antworten sie, sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu verlästern. Und dann sagen die, du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein. Vielleicht sagen sehr viele, Jesus hat nie von sich behauptet, Gott zu sein. Wisst ihr was? Da hat er es. Das haben die Menschen ganz klar gehört. Jesus hat das nicht widersprochen. Ganz klar haben die Juden damals verstanden, dass Jesus sagt, ich bin Gott. Darum griffen die doch nach Steinen. Nicht, weil er so ein guter Mensch war, nicht, weil er gute Dinge gemacht hat, sondern weil er gesagt hat, ich bin Gott. Sie stoßen sich an dieser Aussage. Was werfen sie ihm vor? Du behauptest, Gott zu sein. Und das Unglaubliche ist, sie greifen nach Steinen, um Jesus zu töten. Und Paulus denkt darüber nach und er kann nicht anders, als für sie zu beten. Paulus denkt über dieses Volk nach, wie sie gegen Jesus sind. Und dann lesen wir in Römer 10, 1 bis 3, er sagt, liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlich und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten Gott dienen wollen, mit viel Eifer, aber ohne Einsicht. Sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können und versuchen immer noch, durch ihre eigenen Bemühungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Und das bis heute leider. Das leider bis heute. Paulus war genauso wie sie. Er spricht aus eigener Erfahrung. Er war auch einer davon, der gerne seiner Religion gedient hat. Und ich bin mir sicher, dass rein äußerlich sich viele Menschen es gibt, die sehr viel Eifer Gott bringen. Gott gefallen möchten durch Dinge, die sie tun. Und die sind wahrscheinlich in ihrer Eifer weit und viel höher als du und ich. Viel weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder nicht. Als ich in der Bibelschule war, hatte ich einen Lehrer, der in den Philippinen war. Und er hat uns manche Ausschnitte gezeigt, die ich niemals hier zeigen möchte. Aber das Land Philippinen ist dafür bekannt, dass die Gläubigen dort in der Karwoche sich selber für eine kurze Zeit kreuzigen lassen. Das, was Jesus auch erlebt hat. Und sie geißeln sich auch. Sie versuchen, Gott zu gefallen. Sie versuchen, das zu erleben, was Jesus erlebt hat, um irgendwie ihre Schuld abzulassen. Aber sie verstehen eins nicht, dass Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, es ist geschehen. Du musst nichts mehr tun, du musst nichts mehr leisten, um ja Gefallen bei mir zu finden. Das kannst du nicht. Du kannst es nur annehmen. Du musst es nicht mehr versuchen. So auch die Juden, sie erkennen nicht die Gerechtigkeit, die aus dem Evangelium kommt und dass Gott jeden gerecht spricht, der daran glaubt. Und die Folge war, dass sie Jesus Gerechtigkeit abgelehnt haben. Die haben gesagt, nee, wir versuchen selber. Und heute gibt es auch viele Menschen, die Gott gefallen möchten. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du auch einer davon. Nicht aus der Dankbarkeit, weil Jesus für deine Sünden gestorben ist, nicht weil du Gottes Kind bist, sondern weil du Sympathie bei Gott erarbeiten möchtest. Wenn du heute so ein Leben führst, wenn du immer wieder so das Gefühl hast, ich muss etwas tun, damit Gott sagt, na, jetzt gefällst du mir ein bisschen mehr, dann befindest du dich auf einem falschen Weg. Gott liebt dich immer zu 100%. Du musst niemals Gottes Liebe erarbeiten. Das kannst du nicht, mit nichts. Gott wird nicht heute dich ein bisschen mehr lieben und gestern ein bisschen weniger. Nein, er liebt dich immer 100%. Und wenn du versuchst, immer wieder an der Sympathie Gottes zu spielen, dann kehr um. Verstehe das nicht falsch. Es ist wichtig, gute Dinge zu tun. Es ist wichtig zu spenden. Es ist wichtig, sich an das Wort Gottes zu halten. Aber tu das nicht, weil du denkst, so kann ich mir ein paar Punkte bei Gott erarbeiten, sondern tu das aus Dankbarkeit, weil du sein Kind bist, weil du nicht in Sünde mehr leben musst. Ich kenne eine ganz liebe Person, die war bei mir auf der Arbeit, wo wir viel uns unterhalten haben. Und dann hat er mir gesagt, Waldemar, denkst du wirklich, dass ein grausamer Mörder, der am Ende seines Lebens, wirklich am Ende, zu Jesus betet, dass er in den Himmel kommt, und ich, ein Mann, der immer spendet, ein Mann, der ein guter Vater versucht zu sein, anständig ist, seine Kinder gut erzieht, der alles gut macht, denkst du wirklich, dass Gott mich nicht in den Himmel lässt? Und es ist so traurig, diesen Menschen zu sagen, ja, so wird das sein, so wird das leider sein, weil das nicht Gottes Gedanke ist, weil du versuchst, Gerechtigkeit mit deiner eigenen Gerechtigkeit reinzukommen. Es waren schöne Gespräche, aber trotzdem ist diese Person immer wieder auf seine Leistung ausgewiesen. So kann man Jesus nicht annehmen. Man kann nicht Jesus plus noch etwas. Nein, Jesus allein. Und Paulus sagt, das geht nicht. In unserer Zeit übertragen, sagt Paulus, wenn du die Bibel liest, wenn du betest, wenn du hier in die Gemeinde kommst oder uns jeden Sonntag zuschaust, was auch sehr, sehr gut ist, aber deswegen kommst du nicht in den Himmel, sondern erst und nur, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst. Hör auf, halbe Sachen zu machen. Hör auf, doppeltes Leben zu leben. Es wäre eine Tragödie, es wäre wirklich eine Tragödie, wenn du dem Evangelium so nah stehst, wenn du hier immer so alles hörst, alles mitbekommst, aber dass du am Ziel vorbeigehst. Es wäre eine Tragödie, die schlimmste Tragödie deines Lebens, so wie Paulus sagt. Und deswegen möchten wir auch für dich beten, genau wie Paulus für sein Volk betet, dass du zu Jesus kommst, dass das nicht passiert. Und dann sagt Paulus in Vers 4, dabei hat Christus das Gesetz doch erfüllt und somit ist es nicht mehr der Weg und Annahme bei Gott zu finden. Wer Christus vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen. Das Gesetz hat eine wunderbare und hilfreiche Rolle. Er sollte Menschen helfen zu erkennen, dass man in Sünde lebt oder von der Sünde infiziert ist. Man kann zu Gott nicht kommen. Man schafft es nicht. Und das Gesetz hat eine wunderbare Rolle zu sagen, geh zu Jesus. Wenn du versuchst, es zu erfüllen, das Gesetz zu erfüllen, dann reicht es nicht. Wird von Schuld freigesprochen, wenn du zu Jesus gehst, sagt Paulus hier. Und dann sagt er in Vers 5, wer dennoch durch das Gesetz von Gott bestehen will, für den gilt, was Mose geschrieben hat. Wer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, wird dadurch leben. Ganz wichtig zu verstehen, Paulus sagt hier nicht, naja, vielleicht gibt es doch den einen, der das Gesetz erfüllen kann. Dann ja, dann kannst du. Nein, von Anfang an war das Gesetz gar nicht dafür da. Das Gesetz war nie die Leiter in den Himmel. Paulus zitiert das Alte Testament und dort ging es um das Thema, im Alten Testament ging es immer um das Thema Segen oder Fluch. Hältst du das Gesetz an, dann segnet dich der Herr. Hältst du das Gesetz nicht an, wirst du Fluch erleiden. Und das haben die Juden immer wieder mitbekommen. Paulus betont auch den Galatern, die versucht haben, das Gesetz zu halten und gedacht haben, aber vielleicht durch das Gesetz wird das besser. Dann sagt er den Galatern in Galater 3,11, dass aber durch das Gesetz keiner bei Gott gerechtfertigt wird, ist doch offensichtlich sozusagen. Denn der Gerechte wird aus Gesetz? Nein, aus Glauben leben. Um von Gott gerettet, gerecht zu stehen, müssen wir keine Heldentaten vorbringen. Wir müssen nicht, darum gehen die nächsten Verse, nicht in den Himmel steigen, nicht in die Tiefe gehen. Wir müssen nicht Christus irgendwie zurückholen. Paulus macht klar, der Zugang zu Gott, Gerechtigkeit ist viel näher, als wir oft denken. Sie ist ganz nah. Es liegt nicht in unserer Anstrengung, sondern es liegt im Glauben. Das war ihm damals wichtig und das ist auch heute genauso wichtig. Christus ist schon da, der Weg zu Gott steht offen. Du darfst einfach glauben, Das ist das, was Paulus damals spricht, und das ist das, was wir hier jedes Mal predigen, 2025. Es hat sich nichts geändert. Gott ist treu und gerecht, und er vergibt die Sünden, wenn du kommst. Und dann sagt Paulus in Vers 6 bis 8, aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, über den sagt die Heilige Schrift, du brauchst nicht länger darüber nachzudenken, wer in den Himmel steigen könnte, als sei es nötig, Christus erst noch von dort heraufzuholen. Ebenso brauchst du nicht mehr zu fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten, so als müsste man Christus erst noch von dort herausholen. Stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Paulus sagt, die Rettung ist nahe. Sie liegt in der Buße und im Glauben an Jesus Christus. Wisst ihr, bald sind ja Ferien. Ich glaube, es sind noch 2 Wochen. Und viele werden mit Auto unterwegs sein. Und ADAC erwartet wieder Rekordzahlen an Einsätzen, also die selber fahren müssen. Letzten Sommer waren weit das über 100.000 Einsätze, nur allein im Sommer. Und damit schnelle Hilfe kommt, ich weiß nicht, wie es euch geht, jeder Autofahrer meistens hat wahrscheinlich so ein Kärtchen, ja, bei sich im Auto liegen. Ich weiß nicht, ob du das hast oder nicht, aber das ist so eine Servicekarte von der Versicherung. Und bei mir steht zum Beispiel Soforthilfe für unseren Kunden. Ja, also wir kommen sofort, wenn du uns anrufst. Und meistens sagt auch die Versicherung, die Karte sollte irgendwo da liegen, dass du sie sofort packst und sofort anrufst und dann wird ja Hilfe kommen, wenn die Autopanne da ist. Und Jesus und Paulus sagt, es ist genauso, die Rettung ist ganz, ganz nah. Wenn etwas passiert, wenn du merkst, dass du wirklich eine Lebenspanne hast, also nicht nur einfach so, sondern wenn du endlich merkst, dass du einfach mit deinem Auto, Lebensauto nicht weiterkommen kannst, weil du Jesus brauchst, dann ist die Rettung nah. Du musst nur anrufen, du musst nur anrufen. Und das sagt der Text. Wenn du denkst, es ist sehr, sehr weit entfernt, dann möchte Gott dir heute sagen, das ist nicht wahr, es ist ganz nah, es ist griffbereit. Vielleicht hörst du heute das Evangelium und etwas in dir, irgendeine Stimme, flüstert dir ein und sagt dir, das ist nichts für dich, das ist nicht so deins, du bist noch nicht so weit. Jesus ist, ich glaube, das ist nicht so richtig für dich. Was sagen die Verwandten? Was wird der Freund, die Freundin? Keine Ahnung, nee. Überleg's dir, da kommt so viel auf dich zu. Aber Jesus sagt dir heute, du rast mit deinem Lebensauto ohne Bremsen und hast keine Kontrolle mehr. Und er lädt dich ein, ihn anzurufen. Er lädt dich ein, so einen Notruf zu haben. Wenn du heute das Evangelium hörst, dann sollst du wissen, dass Gott heute zu dir spricht, dich ruft und dich warnt, weil er dich liebt. Du musst nur dem Text glauben, was Gott hier sagt. Schau mal, was weiter Paulus sagt in den Versen 9 bis 10. Er sagt, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zu Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hier ist beschrieben, wie du die Gerechtigkeit, die Jesus dir schenken möchte, erlangst. Hier steht es ganz klar. Deswegen ist das auch so einfach. Es hängt nicht von jemandem ab, den du erstmal treffen musst. Irgendein Priester, Rabbi, keine Ahnung, bei dem du vielleicht deine Sünden bekennen musst. Nein, du musst nicht irgendwo in Pilgern sehr weit dich anstrengen, etwas erlangen, irgendeinen Berg bezwingen. Du musst nicht ernsthaft versuchen, dich erstmal gut zu machen, von den Sünden sich zu befreien und dann zu kommen und sagen, jetzt glaube ich, Jesus, bin ich soweit. Ich glaube, ich bin jetzt gut für dich. Du musst in deinem Herzen glauben und mit deinem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und das ist der Schlüssel. Meine Lieben, das ist der Schlüssel. Lasst uns kurz diesen Vers Stück für Stück auseinanderlegen. Nur ganz kurz. Wenn hier das Herz angesprochen wird, dann wissen wir ganz klar, es ist nicht unser physisches Herz gemeint, sondern es ist eine Stelle in uns gemeint, wo Gedanken geboren werden, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Gefühle kommen. Das ist so die Hauptzentrale des Menschen. Da musst du bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und wenn die Bibel sagt, glaube mit dem Herzen, dann meint sie damit, dass du von dieser Steuerzentrale aufstehst und dass du sagst, Jesus, setz du dich dahin. Da sollst du mich steuern. Da sollst du Entscheidungen treffen. Um im Herzen glauben bedeutet, zu kapitulieren, zu sagen, ich habe mit der Steuerzentrale nichts mehr zu tun. Jesus, setz dich dahin. Das bedeutet zu erkennen, was in der Bibel steht, dass das der Weg ist, dass das das Richtige ist, dass das die Wahrheit ist. Und mit dem Mund zu bekennen, dass Jesus der Herr ist, ist die Folge der Gerechtigkeit. Und das ist für viele nicht einfach. Es hört sich einfach an, aber es ist es nicht. Es gibt viele, die sagen, ich bin gläubig, aber das muss doch ausreichen. Ich glaube halt für mich. Nein, wisst ihr, für dich sollst du beten. Ja, das wird gesagt, im Kämmerlein sollst du beten, aber glauben, nein, das soll nach außen getragen werden. Da sollst du leben. Wisst ihr, Satan ist auch gläubig. Er ist so gläubig. Er ist gläubiger als du und ich. Warum? Er hat Gott gesehen mit seinen Augen, das hast du nicht. Satan kennt Gott sehr, sehr gut. Er ist gläubig, tiefgläubig. Aber wisst ihr, was Satan niemals machen wird? Er wird niemals Jesus als seinen Herrn anerkennen. Er wird niemals vor Jesus kapitulieren. Und es bringt auch nichts, Sünden Gott einfach zu bekennen und sagen, so, danke, ich lebe aber weiter mein Leben. Nein, kapitulieren bedeutet tief zu erkennen, ich kann nicht ohne dich. Jesus, ich kann nicht ohne dich, nimm mich an. Jesus möchte dich retten und dein Herr sein. Es geht darum, dass er in deinem Herzen sitzen möchte und dich regieren möchte. Das bedeutet Herr sein. Es bedeutet nicht einfach eine Schuld zu bekennen, sondern zu sagen, Jesus, du bist mein Herr. Du bist, ja, in der heutigen Sprache ausgedrückt, du bist mein Boss. Du bist es, auf den ich jetzt hören möchte. Wenn du das möchtest, dann darfst du heute zu Jesus kommen. Er lädt dich ein. Wisst ihr, wenn man diese kleine Karte als Autopanne hat, dann kann es sein, ich habe so in manchen Rezensionen gelesen, dann gibt es viele Menschen, die haben irgendeine Panne, dann rufen die dort an und dann wird gesagt, ja, tut mir leid, diese Funktion ist nicht im Service mit dabei. Sie haben jetzt eine tolle Versicherung abgeschlossen, aber ja, diese eine Sache, die Sie jetzt fordern, die ist leider nicht in diesem Paket mit bei. Ja, das ist so. Und dann denkt man, meine Güte, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ja, man ist so ein bisschen enttäuscht von der Sache. Aber weißt du, was von Jesus gesagt wird? Es wird gesagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden. Das heißt, jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht enttäuscht werden. Bei Jesus gibt es sowas nicht. Oh, diese Leistung ist nicht drin. Nein, bei Jesus ist alles mit dabei. Voller Service, volles Paket. Und wenn Paulus das sagt, bezieht er sich auf das Alte Testament. Dort wird das Gleiche gesagt. Vertraue auf Gott, denn das heißt nicht bloß ein vages Hoffen. Es wird nicht nur gesagt so, ja, vielleicht, sondern ein festes, bewusstes Bauen auf Jesus. Was Gott hier sagt, die Bibel, das Wort Gottes, das ist eine zuverlässige Grundlage für dein Leben. Und Paulus betont, wer an Gott, auf Jesus Christus vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Das ist keine billige Vertröstung, das ist eine Verheißung. Das ist nicht so, ja, probier und vielleicht, sondern er sagt, probier und wir sehen, es ist so. Und hier liegt so ein geistliches Prinzip. Wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt, dann setzt du dein Vertrauen auf etwas Ewiges, auf etwas Unerschütterliches. Es gibt nichts anderes, was in der Welt so ist. Alles kann zerbrechen. Dein Geld kann morgen weg sein. Tut mir leid, aber sogar deine Gesundheit kann morgen weg sein. Und du kennst viele Leute, die sagen, Hauptsache gesund. Das kann ziemlich schnell weg sein. Deine Karriere kann weg sein. Morgen verlierst du die Arbeit. Was dann? Deine Beziehung geht zu Brüche. Und vielleicht erlebst du schon jetzt solche Dinge in deinem Leben. Doch Gottes Wort bleibt. Es ist fest. Wer ihn glaubt, wird nicht zuschande, wird nicht enttäuscht werden, wird nicht beschämt werden, wird nicht im Stich gelassen werden, wird nicht Verlust erleiden. Vertrauen auf Jesus bedeutet nicht, dass alles leicht wird. Das bedeutet das nicht. Aber es wird gesagt, oder was Jesus damit weiß, meint, du wirst getragen werden. Egal wie schwer es ist, Jesus wird bei dir sein. Und dann lesen wir in Versen 12 bis 13, da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben einen und denselben Herrn Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Merkt ihr? Man muss kommen zu Jesus. Man muss ihn bitten, nicht einfach denken, das wird so sein. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wisst ihr, das ist ein Vers oder das ist ein Zitat aus Joel 3,5. Und dort wird der Herr, wisst ihr, wer dort da der Herr ist? Im Alten Testament, das ist Jahwe. Das ist der Herr. Und Paulus überträgt das auf Jesus. Denn hier geht es um Jesus. Hier geht es nicht um den Vater. Und er sagt, wer sich auf ihn verlässt. Merken wir, dass er damit sagt, Jesus ist Gott. Und das ist so wichtig zu verstehen. Jesus ist Gott. Und wenn du dich auf ihn verlässt, verlässt du dich auf etwas Ewiges. Es ist sehr interessant. Jesus sagt, dass er der einzige Weg ist, den du gehen kannst. Aber hier wird gesagt, jeder, der sich auf ihn verlässt. Und das ist das Tolle. Er ist der einzige Weg, aber jeder darf sich auf ihn verlassen. Und wir lesen in Offenbarung 21,6, Jesus sagt, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Jesus ist der Weg, jeder darf kommen und du musst keine Leistung bringen, sondern umsonst bekommst du es. Gibt es noch eine bessere Nachricht als die? Das ist doch die beste Nachricht, die wir bekommen können. Einerseits ist es einfach. Jesus sagt, guck mal, so einfach ist das. Aber ich frage mich, warum so viele es nicht tun. Vielleicht bist du heute hier einer und frag dich, warum ist das so schwer für dich, zu Jesus zu kommen und als Herrn anzunehmen? Ich möchte euch heute ein Zeugnis erzählen, nicht von mir, sondern was mich bewegt hat. Die Geschichte eines jungen Mannes, eines Moslems, der ehrlich und aufrichtig nach Gott gesucht hat. Und wenn du möchtest, kann ich dir diesen Link zuschicken, dass du vielleicht jemand anderes da schickst. Und vielleicht geht es auch dir so, vielleicht bist du auch auf der Suche, um Frieden im Herzen zu haben, Ruhe zu haben. Vielleicht suchst du einen Gott, der wirklich dich sieht, dich hört und dich annimmt. Der junge Mann war ein Moslem, von dem ich spreche, er nahm den Glauben sehr, sehr ernst, wirklich sehr ernst. Er betete sehr viel, er fastete, er schloss sich sogar einer religiösen Gruppe an, wurde sogar später ein Teil von der Salafisten. Alles in der Hoffnung, dass Allah ihn vielleicht doch irgendwie annehmen würde. Er hat alles dafür getan. Aber in seinem Herzen war keine Sicherheit, keine Gewissheit, keine Ruhe. Stattdessen kam Aggression, Depression, er wurde gewalttätig, es kamen so viele Dinge in seinem Leben und eine tiefe Sehnsucht, werde ich jemals von Allah angenommen? Wird es je Frieden für meine Seele geben? Und er hat wirklich ernsthaft alles dafür getan, um Frieden zu erlangen. Dann begegnet er einer christlichen Familie und er hört von Jesus. Nicht als einfach nur ein Propheten, wie das so gesagt wird, sondern als Retter. Doch er kann sich nicht überwinden. Es ist so ein Kampf in ihm. Er ist ein stolzer Moslem, sagt er. Das kann er nicht tun. Er ist verwurzelt in seiner Identität. Er kann diesen Schritt nicht machen. Und dann geht es weiter. Die Familie lädt ihn ein zu so einer christlichen Freizeit. Und dort hört er wieder Predigten von Jesus. Und sein Herz trifft das Wort so hart. Also es ist wirklich ein kurzer Ausschnitt, den ich erkläre. Also da war es so lange und so spannend. Und Gott sprach zu ihm. Und später, ganz allein im Zimmer, geschah etwas Unfassbares. Er, ein stolzer Moslem, wie er sagt, ging auf die Knie. Er erinnerte sich an die Worte Jesu, die er gesagt hat, kommt zu mir, ihr alle, ihr mühseligen und beladen seid. Denn das war er. Ich will euch Ruhe geben. Und er sagt, ich habe 20 Jahre oder 10 Jahre oder 15 Jahre Ruhe gesucht. Und Jesus, du willst mir Ruhe geben? Und dann betet er ein kurzes Gebet und er sagt, du siehst, wie alles daneben gelaufen ist. Du siehst meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich habe gehört, deine Christen sagen, wenn ich bete und wenn ich zu dir komme, dann muss ich Ganzes wagen. Und ich will heute Abend es ganz wagen. Ich bitte dich, in mein Leben zu kommen. Wenn du der Jesus bist, von dem diese Christen erzählen, wenn du der Jesus aus der Bibel bist. Das war so ein kurzes Gebet. Aber er sagte, ich habe 10 Jahre an Allahs Tür geklopft und er hat nie aufgemacht. Mit allen Dingen kam ich. Mit allen Dingen, mit allen Leistungen. In Tränen und in Wut und in Schrei kam ich und nichts passierte. Und da klopfe ich einmal an die Tür Jesu und er macht die Tür auf. Ohne Zögern sagt Jesus, hier bin ich, ich nehme dich an. Wisst ihr, eine Religion zu glauben ist einfach. Religion zu glauben ist einfach. Du musst nur tun, du musst spenden, du musst. Aber zu Jesus zu kommen ist nicht einfach. Einerseits sagt Paulus, es ist einfach, aber andererseits auch nicht. Weil du musst kommen und du musst sagen, ich habe nichts mitzubringen. So wie ich hier stehe, Jesus, mit meinen Sünden, mit meinen Süchten komme ich zu dir, das habe ich mitzubringen, nur Schlechtes. Jesus, nimm mich an. Und das ist so schwierig für viele. Alles aufzugeben, sein Leben durchzustreichen. Und wisst ihr was? Es wird immer schwieriger mit jedem Jahr deines Lebens. Denn du musst zurückschauen und sagen, ja, meine 70 Jahre habe ich falsch gelebt. Puh, das ist schwierig anzuerkennen. Fragt unseren Bruder Jakob, der kam ganz, ganz spät zum Glauben. Das war kein einfacher Weg. Und das Wort Gottes spricht, dass wenn du Jesus glaubst, an Jesus glaubst und ihn als Herrn annimmst, dann wirst du nicht enttäuscht werden. Hör nicht auf dieses, was in deinem Kopf, was sagt der und was passiert dann. Lauf und renn zu Jesus. Vielleicht spürst du beim Zeugnis, beim Hören dieses Zeugnis, etwas sagt in dir, ich will Jesus kennenlernen. Ich will Frieden, ich will Vergebung. Ich will ein neues Leben ohne Angst, sondern in Liebe getragen. Dann lädt dich Jesus heute ein. Nicht zu einer neuen Religion, sondern zu einer neuen Person, Jesus Christus. Wer zu mir kommt, sagt der Johannes 6,37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus wird das nicht tun, er wird dich annehmen. Dieser junge Mann, er wagte es und Jesus hat ihn nicht enttäuscht. Heute ist dieser junge Mann nicht derselbe wie früher. Nein, er ist kein Superheld geworden, kein Superchrist geworden. Er hat nicht ein Leben ohne Probleme. Glaubt mir, in seiner Umgebung hat er sehr viele Probleme. Sehr, sehr viele. Seine ganzen Verwandten, seine ganze Familie. Aber er hat Frieden, echten Frieden, eine neue Identität, ein neues Leben mit Gott in seiner Beziehung. Und das ist nur, weil er gewagt hat, den Namen Jesu Christi anzurufen. Zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Und Paulus sagt im letzten Vers, Römer 10,13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Und genau hier möchte ich diese Predigt mit dir oder mit uns abschließen. Warte nicht auf bessere Gefühle. Warte nicht auf irgendwann. Warte nicht darauf, dass du dich selbst verbesserst, Du hast die Zahlen richtig. So wie Erwin auch selbst. Alles passt. Du hast alle 6. Du bist so nah dem Evangelium. Du musst nur den Schritt wagen. Aber wenn du den Schein nicht rechtzeitig abgibst, einfach in der Sprache dieser Geschichte, wenn du den Namen Jesu nicht anrufst, dann gehst du leer aus. Und das nicht nur, weil du irgendeinen unwichtigen Lottoschein verloren hast, sondern weil du das ewige Leben mit Gott verpasst hast. Das wäre die schlimmste Tragödie deines Lebens. Aber das muss nicht so enden. Jesus ist da, er steht bereit, er ruft dich. Er kennt deinen Namen und er ruft dich heute. Du musst nicht aufsteigen in den Himmel, du musst nicht hinabgehen in den Grab. Du darfst heute glauben, du darfst heute rufen und du darfst heute empfangen. So wie ein LKW-Fahrer, du darfst in diese Notausfahrt einlenken und zum Stehen kommen und Ruhe finden in Jesu Armen. Lass dich halten, lass dich retten. Denn eins ist gewiss, wer sich auf Jesus verlässt, wer ihm vertraut, wer ihn bekennt, er wird nicht zu Schande kommen. Er wird niemals enttäuscht werden. Und darum beten wir heute für dich auch. Amen.